Wie haben sich Frauenrechte in den letzten 50 Jahren verändert? Welche Grundlagen bieten sie, dass man zum Teil immer noch frappante Unterschiede hat in den verschiedensten Bereichen? Sind die rechtlich begründbar oder nicht? Das beleuchten wir in dieser Folge.
Kaffee und Paragraphen. Der Podcast, der rechtliche Fragen von Unternehmern und Selbstständigen einfach verständlich beantwortet.
Hallo, das ist Milena, Host vom Podcast Kaffee und Paragraphen. Und heute mit einem extrem wichtigen Thema, nämlich dem Thema Frauenrecht. Hoi Ursina.
Hoi Milena, hallo.
Und zwar haben wir gesagt, wir widmen uns heute, meine Recht gehört ja in unser Fachgebiet, das wir ja da wöchentlich behandeln. Und ich glaube, heute ist einfach mal Zeit, um das Thema Frauenrecht mal tiefgehend zu behandeln. Und ich will da eigentlich auch gerade einsteigen mit dir, und zwar aus rechtlicher Perspektive, wie haben sich Frauenrechte in den letzten 50 Jahren entwickelt?
Ja, also die Frauenrechte in den letzten 50 Jahren haben sich erheblich entwickelt. Also eigentlich sind sie erst seit knapp 50, ein bisschen mehr als 50 Jahren existent, sagen wir es mal so. Ja. Wenn wir jetzt 50 Jahre zurückgehen, sind wir im Jahr 1975. Nur 4 Jahre nachdem das eigentlich das Frauenstimmrecht eidgenössisch eingeführt worden ist. Also wir sind noch ganz, ganz am Anfang vom Frauenrecht, sagen wir jetzt mal in diesem Zusammenhang.
Definitiv, ja.
Wenn man das dann international mal vergleicht, ist das eigentlich ein recht trauriges Beispiel, die Schweiz. Aber auf das kommen wir dann später noch mal zu.
Ja, dort sind wir gar nicht so wirklich an der Spitze, wenn man so will.
Nein, es hat mich ein bisschen frustriert, als ich die Studie mal angeschaut habe, was sie für das WEF-Album machen, so im Zusammenhang mit dem internationalen Vergleich. Und ich muss sagen, wir haben schon noch einiges an dem, was wir müssen schaffen. Das ist definitiv so.
Nachher Luft da kommen.
Definitiv. Ja, und nachher war es halt so, als 1971 Frauenstimmrecht kam, hat es dann so ein einiges in Bewegung gebracht. Wir haben dann nach die aktuellen Gesetze ein bisschen überarbeiten. Mhm. Wenn wir jetzt sagen, 1971 Frauenstimmrecht, ist das nicht schweizweit der Fall gewesen, also auf der eidgenössischen Ebene schon. Aber es ist dann immerhin sage und schreibe noch 20 Jahre gegangen, bis dann wirklich jeder Kanton und jede Gemeinde mitgemacht hat.
Das ist eigentlich Wahnsinn, oder? Dass es dann trotzdem noch mal so lange geht, bis alle mal nachziehen.
Ja, und das Traurige ist eigentlich, dass der letzte Kanton, der eingelenkt hat, hat nur eingelenkt aufgrund von einem Bundesgerichtsentscheid.
Wahnsinn.
Ja, tatsächlich haben sie die letzte Abstimmung war 1990 und die haben sie auch noch einmal abgelehnt. Sie haben gesagt, das wollen wir eigentlich nicht, bis nachher einige Frauen Beschwerden beim Bundesgericht eingereicht haben und gesagt, es geht gegen Gesetz für Gleichstellung. Oder? Ja. Und das ist ja bei uns Bundesverfassung verankert. Und dann haben sie die Hand von diesem Bundesgerichtsentscheid sie dann auch müssen, das Frauenstimmrecht einführen. Aber das ist 20 Jahre gegangen.
Wer war denn da der Nachzügler gewesen, welcher Kanton?
Wir werden jetzt eigentlich keinen Namen nennen, aber sagen wir mal, er ist in der Schweiz. Er fährt mit an und hört mit PZ auf.
Okay, alles klar. Ja, es ist jetzt nicht so eine Überraschung.
Nein, es ist eigentlich, ja, passt noch so zum Bild, oder?
Bisschen, ja. Wenn man so Bilder anschaut, ja.
Genau, und nachher nachdem eigentlich, dass man das Frauenstimmrecht eingeführt hat, jetzt einfach 1971 genommen, wir gehen vom Eidgenössischen aus, hat man dann auch angefangen, das Familienrecht mal zu überarbeiten. Mhm. Und einfach den jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörern mal das Bild aufzuzeigen, bis im Jahr 1988 ist der Ehemann war automatisch Familienoberhaupt. Das heisst, er konnte die Entscheidungen können treffen. Er konnte bestimmen, auch wenn es ums Kinderrecht gegangen ist, also um Sorgerecht und all diese Sachen. Das ist, all die Entscheidungen waren beim Mann. Es haben auch geheissen, wenn du geheiratet hast, ist dein Eigentum automatisch zu deinem Mann über.
Krass.
Also deine Bankkonti, all was du hast, in deinem Namen, dein Vermögen, hat automatisiert dem Mann gehört.
Also wirklich gehört, ist nicht gemeinsam.
Ist nicht gemeinsam gewesen, ist wirklich eigentlich ist auch einer der Gründe, warum das, sagen wir mal, lange tiefe Scheidungsquote hatte. Du hast gar nicht mehr hinterher. Also du hast als Frau gar keine Möglichkeit gehabt, zum gehen. Ich meine, all dein Eigentum hat dem Mann gehört.
Du hast einfach bei Null müssen anfangen und das Risiko ist enorm, oder?
Genau, und es ist natürlich sozial, was gesellschaftlich ist, nein, ist etwas anderes gewesen. Es hat es natürlich dann noch gar nicht gegeben, die Thematik. Mhm. Und nachher reden wir natürlich auch davon, dass man eine Bewilligung haben müssen, ungeschrieben vom Ehemann, dass wir arbeiten können.
Das ist eigentlich krass. Also wie beim Lehrvertrag, wo mit den Eltern musst du gehen. So heute war das damals, wenn du hast willen, als Frau.
Und genau. Du hast wirklich müssen, also der Mann war der Chef gewesen. Und da hat man dann mit der Zeit nachher mal gemerkt, dass sich die Dynamik auch ändert. Hat irgendwann mal gesetzlich nachher auch angefangen, Anfangen mitdenken und hat nachher im Jahr 1988 hat man das nachher auch endlich mal automatisch, also so ein bisschen anpassen. Mhm. Und dann hat man das erste Mal von einer gleichberechtigten Partnerschaft. Also dann sind wir dann mal dann so weit, also 3 Jahre von meiner Geburt eigentlich, dass man dann mal im Gesetz auch verankert hat, so ein bisschen, ja, es gibt eine gleichberechtigte Partnerschaft. Also Mann und Frau haben gleich viel zu melden in dieser Beziehung, in Ehe, auch wenn es um Kind geht. Der andere Meilenstein, den man geschafft hat, ist im Jahr 1981. Dort hat man in der Bundesverfassung eben festgelegt, Mann und Frau sind gleich.
Ja.
Also dort ist Gleichberechtigung bei uns in der Bundesverfassung verankert worden.
Jetzt muss man es heute nur noch leben.
Genau. Das ist jetzt eigentlich, sagen wir mal, so ein bisschen der Übergang in die heutige Zeit hinein. Wenn man es gesetzlich anschaut, sind wir gleichberechtigt.
Mhm.
Es gibt eigentlich nicht irgendein Gesetz, das nur für die Mann und die Frau gilt. Es gibt natürlich mehr so spezielle Sachen wie der Militärdienst, wo natürlich nur der Mann davon betroffen ist.
Mhm.
Aber grundsätzlich gesehen, vor dem Gesetz sind wir gleich, in der Bundesverfassung verankert.
Mhm.
Aber Praxis und Theorie sind hier noch ein bisschen unterschiedlich.
Ja, es klafft ein bisschen auseinander.
Ja, ich glaube, der absolute Klassiker ist unser Gesetz, das sagt, gleicher Lohn bei gleicher Arbeit.
Ja, und das verhebt statistisch nicht.
Ja, das ist definitiv eine sehr traurige Sache, wenn man das mal so ein bisschen anschauen und auch eben im internationalen Vergleich, also da sind wir definitiv, also das ist einer der Punkte, wo wir wirklich noch daran arbeiten müssen.
Und das zeigt eigentlich einmal mehr, wie das Recht ist ein gutes Instrument, aber es muss halt auch gelebt und angewendet werden.
Es ist definitiv so. Ich meine, man hat sehr viel gemacht, man hat sehr viel geschafft. Also man muss sagen, in den letzten paar Jahren ist viel gegangen. Es läuft auch politisch einiges. Es hat zum Beispiel jetzt auch eine Gleichstellungsstrategie, die am Laufen ist bis 2030 mit Hauptfokus, dass man wirklich die Probleme langsam anfangen kann beheben.
Ja.
Man hat auch gerade alles so mit häuslicher Gewalt und solchen Sachen, also auch grosse Themen, die Frauen haben. Und man hat angefangen arbeiten dran, und man hat angefangen anpassen, und man die Leute hat angefangen sensibilisieren, und man wirklich so ein bisschen probiert, auch, sagen wir jetzt mal, die Frauen nicht mehr als Opfer herzustellen und zu sagen, du bist selber schuld, wenn irgendetwas passiert ist, was ja früher halt eben noch leider Gottes viel der Fall war, gerade bei sexuellen Übergriffen und so, dass man eigentlich die Schuld wie bei Frau gesucht hat, weil Boys will be Boys. Und wir müssen, glaube ich, nicht gross darüber diskutieren, das haben wir alle, glaube ich, schon mal gehört, traurigerweise.
Ja, leider. Ja, das heisst eigentlich auch, wenn man so will, es gibt keine rechtliche Grundlage für all die Sachen, mit denen wir uns heute auseinandersetzen. Aber ich denke, das Recht kann man trotzdem als Instrument anwenden oder in diesen Kontext. Gerade jetzt, wenn wir nochmal eins zurückgehen, schlechtere Bezahlung, wie kann man das rechtlich regeln, damit das nicht mehr vorkommt? Gibt es da Ansätze oder bewirkt sich da die Gleichstellungs- Arbeit, die du da gemacht hast, bis 2030 in dieser Richtung etwas. Was ist da dein Eindruck, wenn du dich mit dem auseinandersetzt?
Also mir ist dran, es gibt ja jetzt, wenn man ein KMU hat mit über 100 Mitarbeitern, also wenn man einfach eine Firma hat mit über 100 Mitarbeitern, gibt es die Lohnanalysen, die gemacht werden, die müssen gemacht werden. Aber es ist natürlich sehr schwierig zu herausfinden, gleicher Lohn bei gleicher Arbeit ist natürlich einfach so ein bisschen der Punkt, wann ist die gleiche Arbeit oder wie genau kann man das einteilen, um zu schauen, dass das wirklich super ist und Lohnstufen und das ist sehr komplex. Ich stelle mir noch sehr schwierig vor, dass man das wirklich kann wie festlegen, ob es jetzt wirklich genau die gleiche Arbeit ist, weil meistens machen ja in der Firma nicht zwei genau die gleiche Arbeit, also du hast meistens noch irgendwie andere Verantwortungsbereiche, andere Ausbildungen, andere Werdegänge, also es ist sehr schwierig, das so ein bisschen zu spüren. Aber ich nehme an, mit der Zeit wird man sicherlich schauen, dass man dann halt auch gewisse Betriebe kann sanktionieren kann, wenn natürlich 3-4 Jahre nacheinander klar ersichtlich ist, dass Frauen weniger gezahlt werden. Ich weiss nicht, ob sie irgendwie, keine Ahnung, mit Pilotprojekten dran sind. Ich weiss, es ist eine sehr komplexe Thematik. Ich habe es auch schon viel mit Privaten diskutiert. Wir haben auch schon von Firmen gehört, die viel Geld investiert haben in die Lohngleichheit mit den Lohnkategorien und Lohnklassen. Und es ist sehr aufwendig. Aber ich glaube, dort müssen wir mal ein bisschen schauen, dass wir irgendwie eine Lösung finden, dass es halt auch transparent ist.
Ja.
Und das andere, was ich halt viele junge Leute, also nicht nur Frauen, auch Männer, motivieren zu, ist, redet über einen Lohn.
Ja, das ist Transparenz, gell, dass man es irgendwie auf den Tisch bringt. Das ist auch immer wieder spannend. Auf LinkedIn gibt es ja da den einen oder anderen Anlauf, der das nah wird. Und es spaltet die Geister. Finde ich gut, das ist super.
Es ist ja so, die ältere Generation, die hat halt einfach, wir reden nicht über einen Lohn, wir reden nicht über das Geld, wir reden nicht über Vorsorge oder all das Zeug, das ist privat.
Ja.
Und jetzt kommt halt eine neue Generation und ich bin dort auch schon nicht mehr so Wahnsinn. Also ich habe das auch nie verstanden. Der redet doch drüber. Und ich meine, wenn du als Firma eine transparente Lohnpolitik hast, dann musst du ja auch vor nichts Angst haben, oder? Dann können ja die Leute miteinander reden, wie viel sie verdienen. Wenn du argumentieren kannst, warum das jetzt einen Unterschied hat, vielleicht zwischen Person A und Person B, sollte es dir ja nichts ausmachen.
Voll.
Wenn du faire Löhne zahlst, sollte es dir ja nichts ausmachen. Also von dem her muss ich wirklich sagen, es gibt keine Grundlage, die eine Firma einem verbieten kann, über einen Lohn zu reden.
Ja.
Und machen zu reden, darüber erzählen. Schaut auch mit dem Vorgänger, fragt auch offen beim Vorstellungsgespräch, was sie vorher ausgezahlt haben. Je nach, also, das habe ich auch schon mitbekommen, dass das halt nachher eine Thematik war. Was hat der vorher verdient? Was ist der gegangen? Oder wie viel verdient, oder mit einem männlichen Kollegen halt mal fragen, wie viel verdienst du? Dass man wirklich einfach die Vergleichszahlen hat. Und wenn man halt dann wirklich merkt, hergeht, dann müssen sie es können begründen.
Ja. Ja, wenn man es irgendwo in der Erfahrung kann begründen oder mit zusätzlichen Aufgabenbereichen, wo jemand eine Verantwortung übernimmt, ist das auch absolut okay. Aber am Schluss des Tages geht es darum, dass die Aufstiegschancen jetzt gerade im Geldkontext für beide gleich sind. Und da komme ich auch schon zum nächsten Thema, wo wir darüber reden. Gibt es eine rechtliche Grundlage, wieso dass die Aufstiegschancen für Frauen immer noch deutlich schwieriger sind, um, sage jetzt mal, überhaupt in die Position zu kommen, mögliche Aufstieg können zu geben in der Unternehmung und gleichzeitig auch, wieso ist es auch so viel schwieriger?
Also eine rechtliche Grundlage gibt es auch dort nicht.
Leider.
Es ist einfach ein Leben. Ja, ich nehme noch eins von den Problemen, ist natürlich das, was immer kommt mit der Teilzeit. Es sind ja sehr viele, sage ich jetzt mal, von kleinen Eltern, Firmeninhaber, CEOs, in den meisten Fällen der Überzeugung davon, dass man nicht Karriere machen kann, wenn man Teilzeit arbeitet.
Ich erlebe das auch viel bei Jüngeren, dass das eine Einstellung ist. Also okay. Ich muss da nicht einmal sagen, dass es nur bei den Eltern ist. Es ist irgendwie so eine Charakterart Mensch, den ich da irgendwie immer wieder begegne. Aber ja, es ist sicher so in einer Ecke angesiedelt, dass Teilzeit gleich Verantwortung nicht geht.
Das ist so. Und ich glaube, wir müssen heute nicht mehr darüber diskutieren, dass es falsch ist. Es wird sehr viel bewiesen, dass es auch funktioniert, dass es absolut kein Problem ist. Dass man die Verantwortung auch wahrnehmen kann, ob man jetzt 100% schafft oder 80% oder 60%. Das macht jetzt von dem her nicht einen grossen Unterschied. Wenn man eine gute Kommunikation hat, bringt man das problemlos her.
Das ist so. Und gleichzeitig ist ja auch irgendwo schade, dass das Thema Teilzeit nur ein Hinderungsgrund ist bei Frauen, ich meine, auch Männer könnten das Bedürfnis verspüren, Teilzeit zu arbeiten. Das muss ja nicht einmal aufgrund von Familie sein. Das können ja vielfältige Gründe haben. Das kann ja auch ein Hobby sein, das zeitintensiv ist. Und dann ist es ein Thema. Gleichzeitig kann die Person ja gerade so passioniert am Arbeiten sein. Also es macht eigentlich keinen Sinn.
Nein, es macht absolut keinen Sinn. Und wir sind dort, das ist irgendwie noch so ein altes Konstrukt, von dem wir mal ein bisschen wegkommen müssen. Es ist wirklich so, dass das Traditionsbild halt noch, wir arbeiten 100%, vor allem als Mann arbeitet man 100%. Mhm. Und dort haben sie schon eine andere Art von Druck bei Frauen. Wenn sie Teilzeit arbeiten, ist das eher in der Gesellschaft noch angesehen. Mhm. Aber ich bin eine von den wenigen
gewünscht,
von meinem Kollegenkreis, der wirklich noch 100% arbeitet. Mhm. Also viele haben halt Work-Life-Balance, was ich halt auch sage, sie wollen ein bisschen weniger arbeiten. Mhm. Aber es ist schwierig, dort halt eine Stelle zu finden und dann gleichzeitig auch Karriere zu machen.
Mhm.
Weil eben kommt wieder die Argumentation, du bist ja gar nicht 100% hier.
Ja, ja, ich glaube, dort sind einfach ist so ein bisschen über den Tellerrand schauen und ein kreatives Denken angemessen, wo man halt auch über das Thema Jobsharing, ich meine, gerade zwei Leute mit ergänzenden Skillsets können ja einen verantwortungsvollen Posten vielleicht sogar besser fühlen oder eigentlich sogar fast sicher besser erfüllen, weil sie ja dann noch unterschiedliche Charaktere sind, die sich noch ergänzen können. Also eigentlich sogar fast Jackpot, oder?
Ja, und ich weiss nicht, warum das heute immer noch so, dass man da möglichst viel muss schaffen und in die hohen Sollstunden pro Woche und pro Monat und die Überzeit, die man da ansammelt, ich glaube, die Zeit ist so ein bisschen durch. Es kommt jetzt eine Generation hinten nachher, also wo ich so ein bisschen erlebe, wo wirklich die Work-Life-Balance halt auch will, mit zum Teil Teilzeit arbeiten oder eben 100% hast du 100%. Ich biete dir die 42 Stunden pro Woche. Und in dieser Zeit werde ich meinen Job erledigen. Wenn es halt mehr ist, macht man auch Jobsharing. Oder eben, es gibt so viele verschiedene Modelle, mit denen man arbeiten kann. Und ich sage jetzt nicht, dass du nachher weniger dabei bist oder weniger leidenschaftlich bist, nur weil du jetzt halt noch irgendwie ein Privatleben nebendran hast. Im Gegenteil, ich glaube, es gibt wieder viel mehr Energie und Freude an deinem Job.
Absolut.
Also in diesen Prozent, wo du nicht da bist, bist du 100% für den Job da und die anderen hast dann 100% dein Privatleben.
Ja, und am Schluss hat mir Inspiration, holt mir ja den unterschiedlichsten Ort ein. Ich meine, wie viele Leute sagen, sie haben die kreativste oder die, sag jetzt mal, zündende Idee für etwas, wo sie rumhirnen am Tisch für Stunden über Stunden und dann gehen sie einmal spazieren. Das heisst eigentlich auch Freiraum und Raum für Entfaltung, da profitieren eigentlich alle davon.
Ja, und da sind wir aber wieder bei dem Thema, dass wir die Traditionsbilder müssen brechen, beziehungsweise einfach das Denken, das man früher hatte, das man auch sehr lange hatte, das ist mir bewusst, aber jetzt kommt, das greift heute einfach nicht mehr. Und für mich ist nicht das Argument zu sagen, wir befördern die Frau nicht, weil sie halt nur ein Teilpensum hat.
Aber vielleicht hat sie ja noch nicht mal eins. Es wird vielleicht nur potenziell allenfalls erwartet.
Genau, es kann natürlich sein, dass sie irgendeine Mami wird oder so. Aber auch dort muss ich sagen, es ist nicht mehr so, dass wenn jetzt eine Frau ein Kind bekommt, dass sie nachher 100% ausfällt. Im Gegenteil, ich sehe sehr viel unterdessen dynamische Lösungen, wo halt 50-50 Betreuung ist, wo nachher der Mann in Teilzeit geht, gleichzeitig auch, und die Frau in Teilzeit geht, sodass beide wirklich noch arbeiten können und zum Kind schauen. Es gibt so viele dynamische Lösungen heutzutage, es ist halt nicht mehr automatisch gegeben.
Absolut, also ich bin ja selber Mami und habe selber Teil von einem 50-50-Konstrukt und ich kann auch nur sagen, geteiltes Leid ist halbes Leid. Also ich habe das Gefühl, wenn ich umschaue, ich bin energetisch deutlich besser aufgestellt als viele von meinen Mütter und Kolleginnen, weil ich halt einfach die Last nicht alleine muss tragen und das macht wahnsinnig viel aus. Und wenn wir ja so ein bisschen von dem Teilzeit-Thema kommen, da haben wir ja eigentlich schon das nächste Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, und zwar das Thema Vorsorge und Altersarmut, dass wir durch die Teilzeit arbeiten und so weiter eigentlich auch in finanziell prekäre Situationen dann später kommen.
Ja, und ich glaube, dort haben wir noch ein bisschen das Problem, dass man da ein bisschen zu wenig informiert ist.
Ja.
Da wird zu wenig in dem Sinn Aufklärung betrieben, dass halt, wenn du nachher eine Zeit gar nicht schaffst oder nur Teilzeit schaffst, dass halt nachher auch die Prozent weniger hast in deiner Altersvorsorge, in deiner PK.
Gut, aber dort finde ich, eigentlich ist das etwas, wo muss ganzheitlich angeschaut werden. Es kann doch einfach nicht sein, dass wenn zwei Leute ein Kind bekommen, dass jemand nachher eine Vorsorgelücke hat und jemand nicht.
Es ist ja so. Also ich verstehe es auch nicht ganz, vor allem warum man das nicht anschaut. Und auch dort sind wir, glaube ich, wieder beim Thema, wir sollten halt auch ein bisschen mehr darüber reden, was man für Lösungen und Möglichkeiten hat. Also sei es halt auch mit irgendwelchen Verträgen, die dann halt abgeschlossen werden, wo halt die andere Person nachher auch in dem Sinn schützt, wenn jetzt jemand wirklich 100% daheim bleibt, weil er das will.
Mhm.
Und das finde ich auch voll okay. Also,
absolut.
Finde ich auch, wenn man das will, soll man auch daheim bleiben.
Geschützt sein, oder?
Aber es sollte trotzdem möglich sein, dass wenn irgendetwas ist, dass nachher ihre PK halt auch gleich gedeckt ist. Und ich meine, wenn man jetzt daheim ist als Mutter 100%, heisst das nicht, dass man da 100% Privatleben hat. Im Gegenteil. Das ist ein sehr taffer Job.
Das ist so. Also ich finde, es schafft immer noch einfacher als Mutter. Auch wenn beides sehr, sehr schön ist und sehr viel Spass macht, aber ich bin froh, darf ich beides machen.
Ja, das ist definitiv so. Und auch dort müsste eigentlich die Möglichkeit da sein, dass man nachher wie in die PK einzahlen kann.
Ja.
Während dieser Zeit eigentlich auch. Dass man kann sagen, dort ist eigentlich Arbeitsleistung, die man überbringt.
Ja, das müsste eigentlich so geshared werden, dass es nachher wirklich für beide optimal ist und das nachher nicht im Scheidungsfall oder im vielleicht auch Todesfall vom einen Partner nachher die andere Person vor einem Scherbenhaufen steht und potenziell nie mehr auf die Beine kommt. Und das sind ja dann auch so Sachen, wenn man sich da möchte scheiden lassen, das ist ja nicht immer so, dass das einvernehmlich und mit guten Gründen passiert, sondern das ist ja oft auch vielleicht sogar, weil Gewalt oder sonst etwas passiert ist in der Ehe, wo ja dann nachher weiter eigentlich eine Spirale abwärts ergibt. Und da kommen wir auch zum nächsten Thema, und zwar Gewalt und das rechtliche Gehör im Kontext rechtlich. Was sind da eigentlich unsere Grundlagen?
Ich wiederhole mich, ich weiss, ich mache es gerne. Grundlagen sind die gleichen.
Es ist einfach unglaublich. Da wäre alles.
Da wäre alles. Was ich einfach feststellen in den letzten Jahren, und das war eine der schreckendsten Sachen, die ich gehört habe, ist, dass Frauen immer noch nicht wirklich ernst genommen werden, je nachdem, wenn sie gegen Strafanzeige erstatten.
Ja.
Wir hatten einen Fall von jemandem, wo Fotos verteilt wurden, sagen wir mal, Fotos, die man nicht unbedingt will, dass die öffentlich verteilt werden. Mhm. Und so wie die Schilderung war, ist die Person absolut nicht ernst genommen worden. Also man hat ihre Schuld gegeben, dass die Fotos überhaupt existieren. Man hat von oben herab so ein bisschen, ach komm, ist jetzt also nicht so schlimm. Und bist halt selber die Schuld. Also du musst halt nicht so Sachen machen. Und ich muss einfach sagen, dass im Jahr 2024 so etwas noch möglich ist, also das war letztes Jahr, dass so eine Reaktion kommt, ist erschreckend. Und ich habe auch Zeitungsartikel gelesen im Zusammenhang mit Gewalt daheim, wo auch einfach Polizisten irgendwie ganz komisch reagiert haben, wenn man gegen eine Strafanzeige erstatten, wo ich muss sagen, das kann es nicht sein, dass man da das Feingefühl nicht hat, dass man noch nicht so weit sind, dass man das ernst nimmt. Also ich meine, das ist doch absolute Katastrophe, meine, egal wer dort reinläuft, egal was man sich denkt. Ich meine, jede Person hat im Endeffekt das Recht, dass man sich schützt und ihr zulässt. Und ich meine, für das haben wir unseren wunderschönen Rechtsstaat und unsere Polizei. Und ich war wirklich schockiert, als ich die Geschichte gehört habe. Und ich muss sagen, hey, aber...
Ja, ich meine, wir haben auch noch heute immer eine erschreckend hohe Dunkelziffer von Leuten, die Übergriffe, die auch noch, sage ich jetzt mal, ich meine, es ist nur so schlimm, dass Sachen so als erpresserisch verwendet werden, aber es gibt ja dann noch die nächste Stufe, noch die nächste Stufe, die passiert und wo, wenn man dann zur Polizei geht, nicht ernst genommen wird oder auch nicht die nötige Feingefühl rum ist, dass man überhaupt nicht geht am Schluss, das ist eigentlich schon tragisch.
Ja, es ist ein Grund, warum dass viele Frauen sagen, wir gehen es gar nicht anzeigen, weil es wird nicht ernst genommen, es wird nachher runtergespielt, es wird irgendwie so ein bisschen, ja, der halt, oder ja, was hast du denn gehabt, was hast du gemacht?
Voll.
Nachher hörst du so von Urteilen, die gemildert werden, weil scheint sie vorher noch mit einem anderen Typ rumgeknutscht hat in einem Club und ja, der hat sie ja irgendwie etwas wollen, aber absolut zusammenhangslos und musst sagen, ja. Und dann würde ich mir als Frau noch überlegen, willst du das ganze Zeug durchgehen, wenn du eigentlich noch mehr oder weniger von einem anderen Mann in den meisten Fällen demütigt wirst, wenn du probierst, eine Strafanzeige zu erstatten.
Ja. Ja, und für mich ist einfach immer wieder da, was sind deiner Meinung nach, wenn wir jetzt all die Sachen gehört haben, einfach müssen sagen, es ist bei allen Facetten, in allen Stufen von unserem System, wo Sachen passieren, wo man immer sagen, es ist einfach nicht gesund. Das System, wie es gelebt wird, was sind Massnahmen, wie man dem entgegenwirken kann? Wo man sagt, rechtlich haben wir ja Grundlage eigentlich. Also ich meine, an dem scheitert es oder hapert es eigentlich nicht, wenn wir ehrlich sind. Was sind da für dich Ansätze? Ich meine, du hast vorher mal gesagt, redet darüber, Transparenz. Ich glaube, dass die Opfer sollen schweigen, ist sicher in allen Facetten, die wir jetzt über das geredet haben, ein Punkt. Aber es gibt wahrscheinlich noch ein paar Ansätze, die du sonst auf dem Tablet hast.
Ich glaube, einer der Hauptansätze oder das, was ich immer am meisten will, den Leuten ein bisschen ins Gewissen reden, ist, fang mal bei dir selber an.
Ja.
Und da meine ich jetzt sowohl Frauen, die schweigen, wenn sie eigentlich und nicht für sich einstehen, weil es halt einfach ist immer so war oder weil sie das Gefühl haben, man muss jetzt. Und ich meine auch Männer, dass vielleicht gewisse Sprüche nicht angebracht sind.
Ja.
Vielleicht einmal überlegen, wie geht man jetzt mit dem Gegenüber um. Und einfach mal von diesen klassischen Rollenbildern und dem ganzen alten, verknöcherten Weltanschauung einfach mal einen Schritt weg machen. Wirklich mal probieren, sich selber mal ein bisschen an die Nase zu nehmen. Wenn man reinläuft und eine Frau sieht, und der hat nicht automatisch davon ausgehen, dass das jetzt die Empfangsdame muss sein oder die Assistentin. Es kann auch eine Anwältin sein. Es kann die Ärztin sein, es kann die Chefin sein, es kann die wichtigste Person in diesem Raum, die höchste Person in diesem Raum sein. Es ist nicht automatisch gerade einfach, weil es eine Frau ist, die Sekretärin. Oder dass man vielleicht, wenn man jetzt einen blöden Spruch machen will, vielleicht, sie hat sicher ihre Tage, den vielleicht noch einmal schnell überdenkt und es vielleicht überlegt, ja, es gibt vielleicht auch Gründe, dass sie jetzt ein bisschen lauter geworden ist, weil man es sonst nicht zulässt. Einfach mal so, dass das Verknöcherte anfangen aufbrechen. Einfach mal wirklich schnell mal überlegen,
so das eigene Denken, Überdenken.
Ja, genau. Wirklich eigentlich mit dem anfangen, dann halt auch über das reden.
Ja.
Und halt auch in Diskussion gehen. Und ich sage halt auch den Frauen, ich höre viel, aber so, es hat mich genervt. Aber ich bin selber auch genau so. Im Moment selber sage ich aber nichts. Weil manchmal bin ich immer noch so ein bisschen, ist mein Platz überhaupt etwas zu sagen? Aber es ist unser Platz, etwas zu sagen. Und es ist wichtig, dass wir etwas sagen. Es ist wichtig, dass wir das aufbrechen. Und wir schaffen es nur im Dialog.
Voll. Ja, und vor allem miteinander. Also ich meine im Sinn von miteinander, alle miteinander, oder?
Ja, und es sollte nicht heissen, dass Männer...
Es geht ja nicht gegen jemanden.
Genau, es sollte nicht gegen Männer gehen. Ich will Männer wirklich auch nicht mit auf Männer jetzt nicht unter Generalverdacht stellen oder sagen, alle Männer sind jetzt einfach so. Stimmt nicht, ich kenne viele Männer, ich habe mit vielen Männern zu tun, die wenigsten sind jetzt irgendwie... Also die meisten sind Feministen, die meisten sind für Gleichberechtigung, die meisten sind wirklich, setzen sich auch dafür ein, dass die Frauen die gleiche Chance haben. Es gibt ein paar Idioten, aber es gibt auch ein paar Idioten unter den Frauen. Das ist normal. Das gehört sich.
Gab nicht anders.
Ich würde sagen, die Ausnahmen bestätigen ja die Regeln.
Genau.
Aber es soll Dialog geben, zwischen Mann und Frau, dass sie sich finden, dass wir wirklich Gleichberechtigung haben im Endeffekt.
am Schluss profitieren ja alle davon. Also ich glaube, es ist wirklich eine Situation, wo wir nur vorwärts kommen, wenn wir jeden auf Augenhöhe behandeln.
Genau, das ist ein schöner Schlusssatz, hätte ich nicht können sagen.
Ja, ich würde auch sagen, ich möchte fast schon schliessen. Ich wollte nur noch eine einzige Frage stellen. Und zwar, wir haben mit dem angefangen, schon mit der Analyse, die du gemacht hast von der Auswertung. Und zwar, wo steht die Schweiz im internationalen Vergleich? Jetzt Hand auf den Tisch, was stimmen wir da?
Also wenn man da den Rapport anschaut, den ich gemacht habe im Auftrag vom WEF, sind wir auf Platz 20 von 146.
Das klingt ja mal nicht so schlecht.
Grundsätzlich nicht so wahnsinnig schlecht. Ist einfach, wenn man es dann mal im Detail anschaut, eigentlich traurig für wie die Schweiz sonst da steht. Weil wir haben ein sehr stabiles Land, wir haben ein sicheres Land, wir haben sehr viele Möglichkeiten, auch schulisch. Das ist halt schon ein bisschen tragisch, wenn man nachher sieht, dass wir gerade so mit Frauen in Chefpositionen, da sind wir sehr schlecht. Da sind wir irgendwie 99. von 146. Also, und nachher auch lustigerweise habe ich vorhin gesehen, mit der Gesundheit und so Sachen sind wir auch, Lebenserwartung, sind wir auch recht weit hinten. Ich sage jetzt mal, so wie die Schweiz sonst da steht, ist das ein sehr, sehr trauriges Bild, dass wir eigentlich auf Platz 20 sind. Und einige Länder vor uns haben, die erstaunen eigentlich in dem Sinn.
Welches jetzt zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel unter Top 10 ist Nicaragua, die mich sehr fasziniert hat.
Ja, dann wollen wir genauer anschauen, wie die aufgestellt sind.
Können ja, die wollen natürlich
etwas abschneiden.
Weil die nordischen Länder sind natürlich viele Vorbilder für uns. Also klar. So, dass Island, Finnland, Schweden vor uns sind, das ist ziemlich klar gewesen.
Ich glaube, das, ja. Wenn man schaut, wie die unterwegs sind.
Nicht zu diskutieren. Also nein. Ich möchte immer noch festhalten, wir jammern auf höherem Niveau. Also uns geht es im Vergleich zu anderen Ländern sehr gut. Das möchte ich auch noch festhalten. Aber wir haben immer noch Luft gegen oben. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir uns so einsetzen. Sehr viele Leute sich einsetzen für den 8. März, für das Frauenrecht. Nicht, weil wir jetzt irgendwie das Gefühl haben, keine Ahnung, wir wollen jetzt besser werden als Männer, sondern wirklich, weil es noch Ecken und Punkte gibt, wo wir müssen daran arbeiten müssen, dass wir wirklich die Gleichberechtigung herbekommen.
Ja, ich glaube, das ist das eine. Und vielleicht da zum Abschliessen, wir müssen auch ja das erhalten, was wir schon geschafft haben. Ich glaube, es gibt genügend Beispiele im internationalen Vergleich, wo mal unglaublich gut unterwegs sind, wo heute komplett wieder in einer anderen Zeit sind, gefühlt.
Ja, also ich glaube, eines der schlimmsten Beispiele, die wir haben, ist Afghanistan, wo 1919 auch als eines der ersten Länder das Frauenstimmrecht eingeführt hat.
Yep.
Wo in den 60er Jahren, glaube ich, das Paradebeispiel war für Vergleichberechtigung, wo Frauen hatten ganz hohen Berufe und mit tertiären Abschlüssen und allem. Und ich meine, letztes Jahr hat man den Frauen verboten, dass sie die Stimme von einer anderen Frau dürfen hören. Also eigentlich sozusagen indirekt, dass sie nicht mehr mit anderen Frauen dürfen reden. Und ich meine, das ist eine Entwicklung, die macht Angst. Und es macht 100%. Halt auch gleichzeitig Angst, wenn wir jetzt auf Amerika überschauen, wo jetzt unterdessen Grossmütter mehr Recht haben in ihrem Leben als ihre Enkelkinder. Und da gehen wir in eine Richtung, die nicht okay ist, was ich wirklich muss sagen. Und es gibt ja da immer so die Hochrechnung, wenn dass wir die totale Gleichberechtigung würden erreichen.
Mit dem aktuellen Tempo, ohne Rückschritt, oder?
Genau, mit dem aktuellen Tempo. Wir hatten mal einmal geredet, glaube ich, von irgendwie 2035 mal. Das war das Paradebeispiel, das alle so ein bisschen im gleichen Strang gezogen haben. Wir haben jetzt unterdessen dies korrigiert auf 2322, weil wir dermassen Rückschritte gemacht haben, dass wir sagen, also jetzt braucht es wieder mehr Zeit, als wir jetzt schon braucht haben für Gleichberechtigung, dass wir die komplette Gleichberechtigung herbekommen.
Das heisst, denke, das, was wir heute machen, das machen wir für unsere Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel.
Ja, definitiv.
Oder so. Ja, ich würde sagen, ich möchte an dieser Stelle abschließen. Wir werden ja über das Thema jetzt in Form von Videos und auch noch in weiteren Folgen noch viel darüber reden und berichten und noch weitere Beispiele aufführen. Aber einfach an dieser Stelle auch noch mal das Recht bietet eigentlich Grundlagen, um können, Gleichberechtigung zu leben. Ich glaube, wo wir wirklich ansetzen müssen, ist in unseren Köpfen.
Genau.
Vielen Dank,
Ursina.
Kaffee und Paragrafen ist ein Podcast von der Kanzlei Sequoia Legal & Advisory. Mehr Infos auf sq-legal.ch. Übrigens, die erste Beratung ist bei uns immer kostenlos.